Und die Bibel ist voll davon, dass wir Zeugnisse haben, dass Menschen Momente erleben, wo sie nicht wissen, wo vorne und hinten ist, wo oben und unten ist, wo das Unterste zu Oberst gekehrt wird und wo man die Fragen hat, bin ich überhaupt bei Gott angenommen, warum lässt Gott das zu, was geschieht in meinem Leben, was habe ich falsch gemacht, an welchen Stellen muss ich mich verändern, damit Gott neu segnet. Es gibt solche Situationen und wenn man dann alleine ist, dann grübelt man sich in solche Momente hinein. Und ich denke, in dem Zeugnis kam auch sehr, sehr deutlich zum Ausdruck, gut, dass die Gemeinde da ist, dass ich mit Menschen darüber reden kann. Alleine, das hilft ja schon. Und dass ich mit Geschwistern dann vor das Angesicht Gottes kommen kann. Und auch das hilft. Und wenn dann Gott noch Heilung schenkt, was für ein wunderbarer Moment. Aber wenn man alleine ist mit solchen Dingen, dann grübelt man sich in irgendeine Tiefe hinein. Das ist wie beim Korkenzieher, den man immer weiter dreht und es geht immer tiefer. Und die Situation wird immer bitterer und immer merkwürdiger. Paulus berichtet in seinen Briefen immer mal wieder von solchen Situationen. Der Predigtext, der heute von den Losungen ja, vorgegeben, also vorgeschlagen, muss man sagen, ist, hängt sich natürlich ein wenig an diesen Losungstext über der ganzen Woche. Wenn das Weizenkorn nicht stirbt. Ja, es gibt solche Situationen, wo auch in unserem Leben das zur Wahrheit wird, wo wir den Eindruck haben, wir werden ja, verheizt oder müssen sterben oder müssen von unserem Stolz abgeben und müssen Dinge, die uns eigentlich wichtig sind, die uns eigentlich zustehen, werden uns vorenthalten. Und dann gilt dieser Vers, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Das ist eine geistliche Wahrheit, die Christus auch in unserem Leben an manchen Stellen zur Wahrheit werden lässt und wir das manchmal durchbuchstabieren müssen, was das heißt, Dinge loslassen. Damit etwas draus werden kann, damit ein fröhliches Zeugnis draus werden kann. Wir können dankbar sein, dass dieses Zeugnis nur 2 Wochen überblickt. Manchmal sind es ganze Jahre, wo man vor 2 Jahren eine Todesnachricht bekommt und der Gesichtszustand des Arztes sich verfinstert, wenn er mir etwas sagen muss. Oder was anderes, was auch immer da geschieht. Paulus berichtet an vielen Stellen und eben auch im Philipperbrief. Und zur Gemeinde Philippi verbindet ihn ja doch eine ganze Menge. Mit der Gemeinde verbindet ihn sehr viel Positives. Auch viele negative Erlebnisse, aber in der Gemeinde bricht das auf. Und deswegen schreibt er der Gemeinde ganz besonders auch, dass es Dinge gibt, die in seiner jetzigen Situation, er liegt in Fesseln, man weiß nicht genau, entweder in Rom, weil die Prätorianergarde erwähnt wird, oder in Caesarea, da gibt es auch Prätorianer. Wir wissen nicht genau, von wo er diesen Brief schreibt, aber an die Philipper schreibt er sehr offen, berichtet von dem, was ihm Mühe macht und was ihm Sorgen macht. Und davon wollen wir jetzt in der Predigt ein wenig hören. Philipper 1, die Verse 12 bis 21, ich habe den Predigttext ein wenig erweitert. Wer das in seiner Bibel nachlesen möchte, kann das gerne tun. Ihr sollt wissen, dass alles, was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Alleine dieser Satz redet schon so viel. Ihr wisst ja, was mir alles zugestoßen ist, aber Gott hat das gesegnet. Das spricht Bände, was ihm alles zugestoßen ist. Denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in Ketten liege, sogar die Soldaten der Prätorianergarde. Die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Es gibt zwar einige, die aus Neid und Eifersucht predigen, andere aber verkünden die Botschaft von Christus mit guten Absichten. Sie tun es aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen aber verkünden das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie sind nicht aufrichtig, weil sie mir die Fesseln noch schmerzhafter machen wollen. Aber was macht das schon? Es wird doch Christus verkündigt. Ob es nun aus ehrlichen Beweggründen getan wird oder nicht, Hauptsache, es wird getan. Und darüber freue ich mich. Ich werde mich auch künftig darüber freuen, denn ich weiß, dass am Ende von all diesen Dingen meine Rettung steht. Dass am Ende von all diesen Dingen meine Rettung steht. Weil ihr für mich betet und weil der Geist von Jesus Christus mir seinen Beistand schenkt, ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass genauso wie bisher Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird. Es sei durch mein Leben oder meinen Tod. Denn Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Das schreibt Paulus am Ende dessen, was er da alles der Gemeinde in Philippi sagt, und er schreibt dann noch eine ganze Menge mehr. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte noch eine ganze Menge mehr, das, was Paulus erduldet hat in Philippi und an anderen Orten. Verblüffend ist, dass am Ende dessen, was er da so schreibt, er schreibt: Ich bin ermutigt und die Brüder um mich herum auch. Was würde geschehen, wenn du ins Gefängnis kommst, wenn gleich eine, weiß ich nicht, GSG 9 oder was auch immer hier reinkommt und dich festnimmt? Würdest du dann auch sagen, oh, das hat mich aber jetzt so ermutigt, Sonntagvormittag und sie nehmen mich fest. Irgendwelche vermummten Leute mit MG und was weiß ich was. Und dann Prätorianer, das sind ja nicht irgendwelche, das ist die kaiserliche Garde, das sind Soldaten, die dem Kaiser direkt unterstehen. Er ist ja schon an einigen Stellen gefangen genommen worden, von Leuten angespuckt und verfolgt und musste aus Städten fliehen und so weiter. Manchmal hat die Ordnungsmacht der jeweiligen Stadt ihn hier und da schon festgesetzt, aber jetzt sind es die kaiserlichen Soldaten. Also GSG 9, das sind Elite-Leute. Da ist kein Spaß mehr, da kann man nicht irgendeinen Handel machen oder was auch immer das. Und die kaiserliche Garde bringt ihn dann oder sorgt dafür, dass er nach Rom kommt. In Rom, wissen wir, ist er zu Tode gekommen. Das heißt, jetzt wird es ernst. Jetzt ist nicht mehr irgendwie, ja, das wird schon wieder oder so irgendwas. Mach dir keine Sorgen. Nee, es ist wirklich, nicht, wenn jetzt nicht die Operation, dann tot. Nicht, das ist so eine Situation, kurz vorher. Und dann schreibt er so einen Brief an die Philippe. Ihr wisst ja, was mir alles zugestoßen ist, aber es hat zur Ermutigung beigetragen von mir und von den Brüdern um mich herum. Sie haben Mut gefasst, das zu tun, warum die anderen mich festnehmen. Das ist nicht logisch. Das ist nicht logisch. Normalerweise würde man sagen, lasst uns verkriechen, irgendwie abschließen, damit keiner reinkommt. So wie die Jünger nach dem Tod Jesu reagiert haben. Keiner kommt rein, keiner soll wissen, wo wir sind. Hoffentlich gehen sie an unserer Tür vorbei. Aber das, was hier geschrieben steht, was Paulus hier deutlich macht, ist offensichtlich etwas, wo Gott wirkt und Herzen verändert, was man logisch nicht erklären kann. Also, wenn du dich in die Gegenwart Gottes hineinbegibst, kann es schon mal sein, dass Gott anfängt zu wirken. Und dann kommen solche Situationen heraus. Was müssen denn die Brüder, die jetzt so fröhlich das Wort Gottes verkünden, was müssen die dann erwarten? Dass die Prätorianer fröhlich hinterherlaufen und sagen, jawohl, die haben alle recht, wir haben auch schon so einen im Gefängnis und der macht das auch immer noch. Oder muss man nicht ganz andere Sachen erwarten? Man könnte natürlich auch sagen, ja, Paulus ist leidgeprüfter Apostel, der weiß schon überall, wo er hingeht, kriegt er Ärger. Der kennt das und weiß, damit umzugehen. Aber beim Nachdenken müsste man sagen, egal wo er ist, entweder in Caesarea oder in Rom oder was, eine frische Gemeinde, die Brüder in einer frisch bekehrten Gemeinde, die sind noch nicht so erfahren, die freuen sich nicht über das Leiden, was sie da erdulden müssen. Offensichtlich steckt da mehr dahinter. Offensichtlich steckt da etwas anderes dahinter. Vor Ort, Paulus weiß um die Nöte, um die Schwierigkeiten. Es ist nicht so, dass er blind ist. Vers 15, Neid und Streitsucht. Es ist doch verblüffend, wie schnell solche Dinge hinterherkommen. Eine frisch gegründete Gemeinde und schon wie in einer alten Gemeinde, wo man schon seit Jahrhunderten aufeinander sitzt und Hakeleien miteinander hat. Wie schnell der Teufel das hineinsehen kann. Streit und Neid und Streitsucht Man kann den Segen des anderen nicht ertragen, weil man ihn selber haben möchte oder was auch immer dazu geführt hat, dass Paulus das so schreiben muss. Sie verkünden Christus, aber sie wollen mir die Fesseln noch bitterer machen. Kann das denn sein? Kann das denn sein in einer frisch bekehrten Gemeinde, wenn eine Gemeinde 100 oder 200 Jahre alt ist, nicht, wo Familienclans seit Jahrhunderten gegeneinander arbeiten, kann man sagen, naja gut, die sind schon ein bisschen alt und das passiert eben in alten Gemeinden und so. In einer frisch bekehrten Gemeinde, das geht so schnell, dass der Teufel Sachen drunter streut und wehe dem, in dessen Herzen solche Sachen aufgehen. Wo das hineinseht und findet guten Boden, Neid und Streitsucht und Ärger und dem anderen das Böse, gönne ich nicht und jetzt. Sie verkünden Christus nicht mit reinem Herzen, sondern wollen mir, dem Paulus, die Fesseln noch bitterer machen. Was für eine liebevolle Gemeinde. An der Liebe Christi werden sie uns alle erkennen. Und dann schreibt Paulus sowas. Und dann schreibt er, diese Situation hat zur Ermutigung beigetragen. Dann wird es vollends logisch. Was ist das eigentlich im Reich Gottes, dass Paulus sowas schreiben kann? Das eine geschieht und das andere parallel. Und sogar noch in der gleichen Gemeinde. Paulus schreibt sowas. Normalerweise würde ich sagen, reichen schon die Hälfte der Anfechtung aus, um mich aus der Bahn zu pusten. Da braucht doch bloß einer mich krumm anmachen und ich reagiere, mach doch den Mist alleine, ich gehe. Was braucht's bei dir, dass du Flinte ins Korn wirfst und sagst, nur habe ich ja keine Lust mehr. Nun müsste die Jahresgemeindestunde ohne mich machen, irgend sowas. Jetzt habe ich keine Lust. Dient zur Ermutigung. Das dient zur Ermutigung. Das dient wahrscheinlich auch, dass Dinge an mir abgeschliffen werden, die in meinem geistlichen Leben nicht dahin gehören. Meistens sind es ja solche Sachen wie Stolz und Neid und so irgendwas, was dazu führt, dass ich mit einem anderen, der genauso stolz ist und neidisch und so weiter, dass ich mit ihm aneinander gerate, genau an diesen Punkten. Und wenn Gott das abschleift und wir merken, oh, das brauchen wir aber im Reich Gottes nicht, das stört nur, dann kommt es zu einer neuen Blüte, dann schenkt Gott neu seinen Segen. Prophet Elia, ein wunderschönes Beispiel für Ermutigung, für Entmutigung. Elia, gerade hat er am Karmel erlebt, dass Gott zu ihm stand. Er war alleine als letzter der Propheten, schaut auf zum Himmel, kämpft mit den Baals-Propheten um die Gegenwart Gottes und die tanzen da drum und tut sich nichts und er betet, schaut auf zum Himmel und Gott schenkt Feuer vom Himmel. Das war die Situation, die bei ihm war. Und dann schreibt er folgenden Text. 1. Könige 19, Vers 13b. Gott sprach zu Elia, was hast du hier zu tun, Elia? Der sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste. Und zwar zurück. Und dann steht da, wer das nachlesen möchte, jetzt sollst du den und den zum König salben, den und den zum Propheten salben. Du hast was zu tun, Mann. Geh wieder zurück durch die Wüste. Was ist der Unterschied zwischen den Situationen bei Paulus und bei Elia? Beides sind Leute, die für den Herrn geeifert haben, die Dinge bewegt haben. Wo ist der Unterschied? Auf dem Karmel war Elia doch auch alleine. Wie kommt er jetzt auf die Idee, dass er jetzt wieder alleine ist am nächsten Tag? Er war vorher alleine, er ist danach alleine. Paulus haben sie, bevor er gefangen genommen worden ist, gesteinigt, geschlagen, vor die Löwen geworfen, was er da so alles schreibt. Und jetzt hat er auch schon wieder Ärger und er sagt, es ist zur Ermutigung. Was geschieht im Herzen eines Menschen, der zu Gott gehört, zwischen der einen Situation und der anderen Situation? Was bewirkt das? Gerade eben noch sind wir ein mächtiges Werkzeug in der Hand Gottes und am Tag später sind wir zu Tode betrübt, könnten die ganze Welt kreuzigen oder zu uns zuerst oder wen auch immer. Und bei Paulus, es dient zur Ermutigung. Was war geschehen bei Elia? König Ahab erzählte all das, was da auf dem Karmel passiert ist, seiner Frau. Und die schäumte vor Wut und versprach, diesen Propheten lasse ich auch noch töten. Elia wusste, alle anderen Propheten waren tot und er war auch dran. Er stand auch auf der Liste. Und da stand er aber auch schon vorm Karmel. Aber offensichtlich hat dieses Wort ihn so getroffen, dass er anfängt, darauf zu schauen. Es ist wie bei Petrus, als Jesus ihn über das Wasser ruft, komm Petrus. Und Petrus geht über das Wasser und schaut auf Jesus und in dem Moment, wo er nach unten, holla, ich stehe auf dem Wasser, fängt er an zu sinken. Es ist die gleiche Situation, Petrus ist auf dem Wasser und in dem Moment, wo er auf das Wasser schaut, fängt er an zu sinken. In dem Elia auf diese Isabel schaut, fängt er an wegzulaufen. Er wusste, vorher steht er auf der schwarzen Liste und danach. Er wusste, vorher war er alleine übrig geblieben und danach. Es ist die Blickrichtung. Worauf schaust du? Wenn in der Gemeinde, wie bei Paulus, parallel die einen aus Liebe zu Christus und zu Paulus das Wort Gottes verkünden und ermutigt sind durch die Fesseln des Paulus und gleichzeitig auf der anderen Seite in der gleichen Gemeinde Leute das nicht ertragen können und aus Ärger, Neid und was nicht alles anfangen zu handeln, ist es eine Frage der Blickrichtung. Worauf schaust du? Was sind deine Motive, das Reich Gottes zu bauen oder im Reich Gottes zu Hause zu sein? Elia wusste vorher und danach, dass er der Einzige ist, der übrig geblieben ist. Das ist nichts Neues. Petrus wusste vorher und danach, ich stehe auf dem Wasser. Wenn Jesus sagt, komm, er hatte ja Jesus herausgefordert, wenn du es bist, Herr, dann ruf mich zu dir. Und Jesus sagt, na ja gut, dann komm. Er hat es ja gewusst, er wollte das, er hat es herausgefordert. Und indem man drauf steht und sagt, holla, ich stehe ja wirklich auf Wasser, fängt man an zu sinken. Es ist die Blickrichtung. Worauf blicke ich? Das Einzige, was sich verändert hat, ist, worauf schaut er Elia und Petrus und Paulus? Paulus schreibt in Vers 18 im Philipperbrief, Kapitel 1, aber was macht das schon? Christus wird verkündigt. Oh, ich wünschte manchem, dass er das so sagen kann. Was macht das schon? Der Prediger hat sich wieder versprochen. Aber was macht das schon? Christus wird verkündigt. Die Musiker haben den Takt nicht gefunden. Aber was macht das schon? Christus wird verkündigt. Oder ich ärgere mich über dies und das und das und das. Vorher und danach ist die gleiche Faktenlage. Da hat sich nichts verändert. Nur es ist das, worauf ich schaue, worauf ich sehe, wovon ich mich verändern lasse oder prägen lasse. Elia, ich bin ganz alleine. Das ist seine Begründung. Ein Predigtbild. Eyjafjallajökull, 2010, Vulkanausbruch. Es ist eigentlich klarer Himmel. Nicht, man hat geistig einen wunderschönen weiten Horizont. Man sieht das Reich Gottes und hier könnte man dies machen und da machen und Gemeinde gründet man so und so weiter und so weiter. Und dann passiert in deinem Leben irgendwas, irgend so ein Vulkanausbruch. als ob drumherum nicht der klare Himmel bleibt. Aber wenn du dann in diesem Vulkanzeug steckst, dann hast du keinen Horizont mehr, dann siehst du nur noch, ich bin ganz allein. Nicht? Drumherum nur Schutt und Asche und ganz alleine. Es ist ja nicht nur, dass in Island dann keine Flugzeuge mehr fliegen konnten, sondern es war ja Europa, London Heathrow und was weiß ich was. Nicht? Tausende von Flügen wurden gekennzeichnet, weil man nicht wusste, wo die Asche hinfliegt und so weiter. Kennen wir ja, wissen wir, sind Nachrichten von fast vor 10 Jahren. Aber es ist ja eine geistige Wahrheit. Drumherum ist wunderschöner Himmel. Der Horizont ganz weit, aber du steckst in dem Vulkanausbruch und bist ganz alleine und hast den Eindruck, hier geht nichts mehr voran, ich komme nicht, ich bin der Einzige, der Mohikaner übrig geblieben, ich armes Schweinchen. Das ist die Situation von Elia. Und die Folge ist, er zieht sich in eine Höhle zurück, legt sich hin und sagt, oh Herr, lass mich sterben, es bringt's alles nicht mehr. Das ganze Reich Gottes ist über mir zusammengebrochen. Ich armer Kerl. Das geschieht, wenn man dann nur noch für sich selber hat. Wenn man nur noch seine eigene Nabelschau sieht, wenn man nur noch die Probleme sieht, die sich in meinem Leben abspielen, weil die ja so riesig und so groß sind. Drumherum ist zwar klarer Himmel, Kilometer, Hunderte, Tausende von Kilometer weit, aber ich stecke ja mitten im Vulkanausbruch. Es gibt solche Situationen im Leben, wo man als Gesunder in die Arztpraxis geht und dann kommt so ein Vulkanausbruch und es ist nur noch Asche um mich rum. Bin ich überhaupt bei Jesus und wer weiß, wahrscheinlich nicht. Womit habe ich das verdient? Was ist geschehen in meinem Leben? Warum hat mir Gott das zugemutet? Wir sollten auf Orientierung geben und sind nicht mal selber mehr in der Lage zu wissen, wo es längst geht. Wir sollten anderen sagen, wo der Sinn des Lebens ist, dass Jesus auferstanden ist, dass Gott alles für uns gegeben hat und so weiter. Und was bleibt übrig? Ich bin ganz allein. Wahrscheinlich bin ich selber nicht mal mehr Christ. Es ist doch verblüffend. Und vorher hat Elia noch die ganzen Baalspriester alleine besiegt, indem er auf Gott vertraut hat und Gott hat gehandelt. Es gibt manchmal solche Vulkanausbrüche in unserem Leben, was auch immer das ist. Und man weiß manchmal nicht, wo vorne und hinten ist, na klar. Hallo Elia, was machst du denn hier? Wo habe ich dich denn gefunden? Du solltest doch nach Damaskus gehen. Ne? Er kriegt ja dann den Auftrag, den König von Damaskus zu segnen und uns zu salben und so. Was machst du denn hier? Ganz andere Richtung. Du bist hier unten im Süden. Da ist nicht Damaskus. Geh mal wieder zurück. Was machst du denn hier? Paulus schreibt, Vers 19, ich weiß, am Ende von all diesen Dingen wird meine Rettung stehen. Das ist allerdings der klare Himmel. Ich weiß, am Ende dieses Vulkanausbruchs ist die Asche wieder auf dem Fußboden. Das weiß jeder. Das dauert vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, wenn es ganz schlimm ist, Stratosphäre, ein paar Monate, okay. Aber am Ende dieser ganzen Sache ist das ganze Aschezeug wieder unten. Und Gottes Horizont ist immer noch der gleiche. Das vergessen wir manchmal. Paulus schreibt das hier, macht das den Philippern deutlich. Ich weiß aber am Ende all dieser Dinge, bin ich beim Herrn. Und ob ich nun lebe und sie mich nochmal freilassen oder ob ich sterbe, ich bin wert beim Herrn sein. Das ist das, was dann für mich und mein Leben zählt. Wenn wir doch auch diesen Horizont hätten, könnte uns manche Anfechtung nicht so mächtig treffen. Und es geschehen Anfechtungen. Vulkanausbrüche geschehen auf dieser Erde. Anfechtungen geschehen in deinem Leben. Das ist normal. Das hängt nicht damit zusammen, dass du heute oder morgen besonders sündig gewesen bist oder gestern oder vorgestern. Manchmal ja, manchmal nicht, meistens nicht. Es geschieht. Aber die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, macht den Unterschied aus. Dass Elia alleine ist, das wusste er. Das ist nichts Neues. Dass Petrus auf dem Wasser stand oder ging, das hatte er selber provoziert. Jesus hat nur gesagt, ja, dann komm. Das wusste er. Wir wissen, dass geistlich gesehen Anfechtungen geschehen, aber wenn du mittendrin steckst, dann schmeißt du selber mit Asche und Steinbrocken. Das ist die Gefahr. Es gibt zwar einige, die aus Neid und Eifersucht predigen, sie verkünden das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven und sind nicht aufrichtig, weil sie mir die Fesseln noch schmerzhafter machen wollen. Ja, das gibt es, auch innerhalb der Gemeinde, weil sie mir das Leben noch schmerzhafter machen wollen. Das ist ein Satz. Wenn der für den Ältestenkreis gilt, wenn der für die Gemeindeleitung gilt, wenn das für deinen Hauskreis gilt, wenn das für uns als Gemeinde gilt, es gibt Menschen, die mir das Leben im Reich Gottes noch schmerzhafter machen wollen. Sind das überhaupt meine Brüder und Schwestern? Da kommt man ja ins Fragen, wenn da einfach so Paulus was runterschreibt. Was steckt da für eine Realität hinter? Aber seine Reaktion, was macht das schon? Es wird doch Christus verkündigt. Und am Ende der Dinge werde ich bei Christus sein. Was für ein Horizont. Was für eine Haltung, was für ein Abstand von den Dingen, was für eine menschliche Größe, was für eine geistliche Größe. Was für eine geistliche Größe, den Horizont mitten im Vulkanausbruch zu behalten. Meine Zeit. Und dadurch sind die anderen Brüder ermutigt, weil sie spüren, dass in dem da die Kraft Gottes ist. Bei Paulus ist was anderes am Wirken als menschliche Logik und menschliche Fähigkeiten. Der hat so eine Kraft, die ist jenseits von allem, was wir bisher kennen. Die spüren, dass in ihm Gott selber wirkt und sagen, jawohl, das, was Paulus predigt, das ist richtig und ich mache es auch. Das ist die Ermutigung. Gott die Ehre geben in so einer Situation, das wünsche ich uns. Auch wenn man die Fragen haben kann, gibt es denn in der Gemeinde solche Situationen? Das trifft ja am schärfsten, am härtesten, wenn man sowas dann erlebt. Das ist mir auch mehrfach passiert. Mehrfach passiert. Ich bin aus einer Gemeindestunde, nicht hier, in einer anderen Gemeinde, weinend rausgegangen. Das kann doch nicht sein. In einem Gespräch mit einem Kollegen habe ich mich vor Weinen nicht mehr halten können, weil das, was er gesagt hat, mich so tief verletzt hat. Und das ist mein Bruder. Es gibt solche Vulkanausbrüche, die dich an den Rand dessen bringen, was tragbar ist. Und doch ist es wichtig, dass man dann diesen Horizont behält, auch wenn der Vulkan ausbricht und vielleicht noch ein paar Tage weiter ausbricht. Ja, aber am Ende all dieser Dinge wird Christus mich in Empfang nehmen. Und dann Schnee von gestern. Vulkanausbruch, Schnee von gestern, da liegt ja auch eine Menge Schnee da in Island auf den Vulkanen. Deswegen sind die ja auch so hoch, nicht? Wenn das anfängt zu schmelzen und den Vulkankegel hinein, nicht? Dann geht das natürlich hoch, weil das ganze Wasserzeug sofort verdampft. Paulus nennt aber noch was anderes. Die anderen aber verkündigen die Botschaft von Christus mit guten Absichten. Sie tun es aus Liebe. Da steht Agape. Es ist nicht nur die Freundschaft zu Paulus, wahrscheinlich auch. Aber es ist offensichtlich etwas, das in ihrem Herzen die Liebe, das heißt die Agape, die Liebe aufgegangen ist und gesprosst hat, die sich bereit ist, selber zu opfern. Die opferbereite Liebe. In ihrem Herzen ist nicht Neid und Streit und diese ganzen Sachen aufgesprießt, sondern die Liebe, das zu tragen und trotzdem Christus zu verkünden und sein Reich auf den Schultern, den eigenen zu tragen, ihm die Ehre zu geben. Was verkündigen wir manchmal? Wir verkünden die Sünden von anderen und vergessen die Ehre Christi. Wie gerne verkündigen wir die Sünde von anderen? Nachrichten heute oder Tagesschau oder was auch immer, lebt ja davon, von den negativen Nachrichten. Wie schön ist es, sich über Trump zu ärgern oder so irgendwas, weil er wieder irgendwas Negatives gemacht hat. Und so sind wir geprägt. Wir verkünden gerne die Sünden von anderen. Ah, ist wunderbar. Und je tiefer sie sind, desto schwärzer die anderen sind, desto heller werde ich, schau mich an. Und wir sollen doch Christus verkünden. Und wir verkündigen den Mist von anderen. Und wir sprechen das herum. Hast du schon gehört, was die da getan haben? Wir wollen Christus verkündigen, die Liebe der anderen. Das bewahrt in solchen Situationen zu verbittern. Der Ratschlag 1. Da, wo die Jünger Jesu in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesu zu Hause sind, erleben sie auch seine Herrlichkeit, seine Helligkeit. Da gibt es kein Dunkel. Bei ihm ist Licht. Das heißt, indem ich aus diesem Schuttkegel heraustrete, begegnet mir wieder der Horizont Jesu. Mit dem Bild wird deutlich, was das heißt. Solange du in diesem Schuttkegel bleibst oder in diesem Pff, nicht, da hast du deinen Mund voll Steine. Wenn du da raustrittst und sagst, nee, das ist nicht mein Platz, da will ich nicht hin, hast du die Sicht wieder frei. Bei all dem Ärger, der ja Realität ist, das darf man nicht vergessen, der Vulkanausbruch ist ja Realität. Es geht nicht darum zu sagen, ist ja gar nicht passiert, nein. Die Realität ist, und Paulus beschreibt sie in seinem Brief sehr, sehr deutlich, was da Realität ist, in welcher Gemeinde auch immer. Wenn uns Paulus in Epheserbrief Kapitel 6 auffordert, die geistliche Waffenrüstung anzuziehen, heißt das nicht, dass er uns zu einem Spaziergang einlädt. Wer würde schon Rüstung mitnehmen für einen schönen Frühlingsspaziergang? Da würde man Sandalen oder so irgendwas mitnehmen. Wenn Paulus sagt, zieh dir die geistliche Waffenrüstung an, nicht Schild und Helm und so irgendwas, nicht im Witthausbusch würde das ja bloß klappern. Und da klapper, klapper, würdest du da durchlaufen. Das macht man nur, wenn man weiß, man steht im Kampf und man geht nicht zu einem Spaziergang. Ist dir bewusst, dass du in einen geistlichen Kampf gesandt bist? Elia, was machst du hier? Du solltest doch nach Damaskus gehen, da hattest du doch einen Auftrag. Was bist du jetzt hier? Wieso finde ich dich hier in der Wüste im Süden? Du solltest doch den und den zum König salben und den zum Propheten. Was machst du hier? Ich bin ganz alleine. In Christus ist kein Dunkel, in seiner Gegenwart ist Helligkeit. Zieh dich nicht in die Wüste zurück, sondern geh in seine Größe, in seine Herrlichkeit. Flüchte dich in die Perspektive Gottes zurück. Sünde, das Problem an Sünde ist, dass man fällt. Und wo Sünde ist, entsteht Schuld. Aber für Schuld hat Jesus eine Lösung gefunden. Vergebung. Das Problem von Entmutigung ist nicht, dass man fällt, sondern dass man liegen bleibt. Das ist das große Problem. Für Sünde hat Jesus eine Lösung gefunden. Entmutigung bleibt liegen. Die Möglichkeit, komm, steh auf, ich helfe dir auf, ist eine wunderbare Sache, nachdem man gesündigt hat. Man kann wieder aufstehen, aber Entmutigung, da bleibt man liegen. Es hat keinen Zweck mehr, Herr, mach mich tot. Das ist ja das Gebet, wo Elia dann in der Wüste von Gott gefunden wird. Herr, es hat keinen Zweck mehr, mach mich tot. Was für eine Perspektive. Ratschlag 2, in den Lobpreis gehen. Die Jünger Jesu sollten sein Angesicht suchen. Was für eine geistliche Wahrheit, aber das muss man sich immer mal wieder sagen lassen. Geh in die Nähe Gottes hinein. Lobpreis heißt nicht, dass es irgendwelche speziellen Lieder sein müssen, sondern es ist eine Herzensfrage, nämlich mein Ziel ist es, Christus groß zu machen. Das kann mit alten und neuen Liedern sein, das kann mit 20.000 Mal einen Refrain wiederholen, was auch immer. Aber dass dein Herz in die Nähe Christi zurückkommt, in seine Nähe hinein. Dass man nicht mehr bei sich selbst verharrt und seine Probleme verherrlicht und über seinen Gedanken brütet, sondern über der Größe Christi. Damit, Ratschlag 3, eine Begegnung mit Christus, mit Gott selber wieder möglich ist. Denn das hat ja dem Elia geholfen, auch aufzustehen. Gott ist ihm begegnet und hat ihn angesprochen. Elia, was machst du hier eigentlich? Die Begegnung mit Jesus zu suchen, in seine Nähe hineinkommen, das hilft uns aufzustehen und neu voranzugehen. Manchmal muss man dann natürlich auch eigene Sachen hinter sich lassen, wenn das Weizenkorn erstirbt. Wahrscheinlich hat Paulus das gebetet bei jedem Schlag eines Striemens, eines der Prätorianer, als sie ihn ausgepeitscht haben. Man muss dann mal auch sein eigenes hinter sich lassen. Ja, das kann wohl sein. Wenn das Weizenkorn nicht erstirbt und zur Erde fällt, bleibt es allein. Ich bin ganz allein, Gott. Keiner ist mehr da. Wenn du nicht bereit bist zu ersterben, kannst du keine Frucht bringen. Es wäre schön, wenn jetzt zwei, drei mit uns im Gebet Gott die Ehre geben und antworten. Wer macht das?